herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Samstagabend. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Unser Gast heute Abend ist einfach ein schillernder Mensch, ein Aktivist, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen gleich sind und Liebe uns leiten sollte. Einer, der in Fernsehshows auftritt, sogar im Traumschiff, Preise sammelt für Mode und soziales Engagement. Er ist Autor, Entertainer, Moderator oder eben einfach Riccardo Simonetti, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa.
Ist gemütlich hier auf dem roten Sofa.
Das ist selbstverständlich. Die Lehne schön hoch, da sitzt man gerade.
Das stimmt. Achtet man auf seine Haltung.
Ist toll. Ich habe bei dir bei Instagram gesehen, ich folge dir natürlich sofort, dass du gestern noch hier schon in Norddeutschland angekommen bist, in Hamburg. Und da warst du auf dem Dom.
Ja.
Und zwar in der Geisterbahn.
Nicht nur.
Ja, nicht nur, das ist klar. Unter anderem. Aber die Geisterbahn ist natürlich, was reizt dich so sehr an der Geisterbahn?
Also eigentlich wollte mein Verlobter in die Geisterbahn, weil der liebt so gruselige Sachen. Und ich liebe es auch, Horrorfilme zu gucken, weil ich mag so Dinge, die einen mal so kurz aus dem eigenen Alltag reißen. Da muss es halt spannend sein, da muss irgendwas passieren, was einen so ein bisschen von seiner eigenen Realität ablenkt. Und ich liebe den Hamburger Dom. Und ich war so glücklich, dass ich gestern gesehen habe, dass der erste Tag war, muss ich auf jeden Fall sofort hingehen.
Und jetzt musst du mir natürlich verraten, hast du dich erschrocken?
Also am Anfang belächelt man das so ein
bisschen. Und dann fährst du rein, ist dunkel, man erschreckt sich schon.
Nee, aber man denkt zuerst mal so, das ist nur für Kinder gruselig. Als erwachsener Mann findet man das doch nicht gruselig. Aber dann gibt es schon so ein paar überraschende Momente, wo man sich dachte, ah, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und dann ist man schon erschrocken.
Ich habe ehrlicherweise in der Geisterbahn immer Schiss, dass plötzlich einer so im Dunkeln mir von hinten auf die Schulter fasst.
Ich glaube, da passieren noch deutlich schlimmere Dinge in der Geisterbahn am Hamburger Dom. Also da wird nicht nur auf die Schulter getippt.
Also ich sage ganz ehrlich, es wäre ein Traumjob. Erschrecker in der Geisterbahn.
Dann finde ich, hast du jetzt ein neues Ziel.
Sollte ich machen.
Ja.
Das muss man sich nur vorstellen und dann wird man das auch.
Ja, oder man kann es ja mal ausprobieren. Der Dom hat ja gerade erst aufgemacht. Also für alle, die mir nicht glauben, die können ja jetzt mal das Ding ausprobieren und gucken, wie gruselig es wirklich ist.
Bist du auch ein Achterbahnfreak?
Oh ja, ich liebe Achterbahnfahren sehr. Ich mag all diese Dinge, die einen so kurz aus dem Alltag reißen und man, egal was für Gedanken man im Kopf hat, egal was einen belastet oder wo man irgendwie besorgt ist, wenn einen das so kurz aus dem Alltag reißt und man wirklich gar nicht anders kann, als im Moment zu leben, das liebe ich.
Es gibt da auch so ein neues Fahrgeschäft, Evolution heißt das. Das ist so ein Rotor, der so von beiden Seiten sozusagen einmal so rumgeht, 66 Meter hoch, höher als das Riesenrad.
Ja.
Und mit 140 kracht der da rum.
Ich glaube, das habe ich ausprobiert. Es hat es auf jeden Fall in sich, aber ich habe gestern noch was ausprobiert, was ich sehr lustig fand. Ich glaube, das heißt Rotor.
Ja.
Und das gibt es wohl schon ganz lange. Und da geht man rein und es dreht sich so im Kreis und man wird so gegen die Wand gedrückt und dann geht der Boden weg und man ist quasi durch die Fliehkraft wird man an die Wand gedrückt und rutscht dann so ein bisschen runter, aber man hat keinen Boden. Das fand ich schon sehr spannend.
Ist so ein Klassiker irgendwie, habe ich das Gefühl. Mein Vater hat mich immer früher angelogen und hat gesagt, er hätte da mal jemanden gesehen, der musste spucken und das wäre dann auch an der Wand kleben.
Also gestern war ein Freund von mir war dabei, der hat sich so panisch an einem kleinen Kind festgehalten, weil er so Angst bekommen hat.
Oh Gott.
Und das Kind fand es richtig lustig und deswegen war es eine lustige Erfahrung.
Außer Schützenfest, Dom, haben wir noch einiges anderes zu besprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
Ich mich auch. Ricardo. Vielen Dank. Danke.
Schöne Bilder dabei gewesen.
Fand ich auch.
Vor allen Dingen das mit Anke Engelke hat mir gut gefallen.
Ja.
Man denkt fast, ihr kennt euch seit Jahrzehnten. Aber das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht so lange her, dass ihr euch kennengelernt habt. Wie ist das passiert?
Also wir haben uns bei den Dreharbeiten zu Wer schiebt mir die Show kennengelernt.
Bei ProSieben?
Genau, das ist jetzt ein paar Jahre her. Und haben sofort eine sehr gute Chemie miteinander gehabt. Und irgendwie gemerkt, dass wir uns füreinander interessieren. Aber nicht nur für die Person interessieren, die da vor der Kamera steht und Menschen unterhält, sondern auch die Momente dazwischen, wenn gerade niemand zuguckt, haben wir irgendwie sehr intensiv in Erinnerung behalten. Und deshalb liebe ich das und genieße das so sehr, dass wir jede Woche unseren Podcast machen können, weil ich das als großes Privileg empfinde, mit so einer großartigen Frau wie Anke Engelke jede Woche sprechen zu dürfen.
Und Anke Engelke hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, logischerweise, einen kleinen Gruß für Riccardo dazulassen.
Oh.
Hallo Riccardo. Weißt du, was ich hier gerade nachmache? Ich mache ein bisschen erstmal einen Lichtwechsel hier im Hotelflur. Menschen. Und ich mache hier ein bisschen Madonna auf dem Hotelflur. Ich laufe hier so lang. Dann komme ich so wieder zurück und so. Und hatte gerade wilden Sex mit vielen Fremden. Da ist gerade jemand her auf dem Fahrtflug. Egal, muss uns nicht interessieren. Unsere Gespräche bedeuten mir so viel. Und manchmal zehre ich noch Tage von denen, weil ich merke, oh, das hat er gesagt, darauf hat er mich hingewiesen, da hat er mich aufgeklärt, das wusste ich nicht, das hat ihn interessiert, das habe ich, so, also, Dich als Freund zu haben, ist ein Privileg, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen, ist eine Freude. Dass wir Freehugs miteinander haben, ist ein Geschenk. Ich glaube, uns beiden bedeutet die Zeit sehr viel, die wir da miteinander haben, manchmal ja auch mit Gästen. Und für die Hackbällchen ist es auch, glaube ich, auch ganz schön. Okay, mein Madonna-Moment ist vorbei.
Ja, das ist Anke. Das
ja, so ist
Anke,
sie ja.
Anke, lebt und lebt. Ja, oder? Ich liebe sie sehr dafür.
Wer macht die Hackbällchen?
Die Hackbällchen, das ist der Name unserer Zuhörerschaft. Mhm. Weil unser Podcast heißt hier Free Hugs, also gratis Umarmung. Und wir haben unserer Community erlaubt, sich selber einen Namen zu geben. Und die haben sich Hackbällchen genannt. Und das ist es jetzt letzten Endes geworden. Und irgendwie ist das hängen geblieben.
Es ist Free Hugs. Da hängt natürlich das Wort Umarmung mit drin, logischerweise. Wen wollt ihr mit eurem Podcast umarmen?
Also alle Menschen, die Lust darauf haben, die manchmal eine Pause im Alltag brauchen und sich ein bisschen ablenken wollen, aber vielleicht auch in den Dialog treten wollen mit gesellschaftlichen Themen, die gerade super aktuell sind. Wir sind kein reiner Entertainment-Podcast. Wir versuchen auch, die Dinge zu verarbeiten, die uns selber als Menschen beschäftigen. Und es ist mittlerweile ein sehr persönlicher Raum geworden, wo Anke und ich echt ungefiltert über Dinge sprechen können und auch mit unserer Community so einen tollen Austausch haben. Es ist ein Projekt, das wir beide, glaube ich, sehr, sehr lieben und für das wir beide sehr, sehr dankbar sind.
Wie ist das mit dem Homie ausgegangen, als ihr euch darüber unterhalten habt?
Das Ding ist ja, Anke ist so eine facettenreiche Person, also nicht nur als Mensch, sondern auch als Schauspielerin so facettenreich. Und alle Charaktere, die sie gespielt hat, egal ob es bei Ladykracher war oder bei Findet Nemo, Findet Dory, Marge bei den Simpsons, also all diese Charaktere, die wohnen alle irgendwie in ihr drin. Und wenn man mal einen ganzen Tag mit ihr verbracht hat, dann sagen die alle mal kurz Hallo. Und ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wie schnell ihr dieser Wechsel gelingt von dem Charakter zu dem Charakter, von der privaten Person zu der öffentlichen Person. Also ich finde, ihr gelingt das immer super, super gut und super schnell. Und ich bin eigentlich nur da und genieße das, weil ich es als großes Privileg empfinde, all diesen Charakteren mal persönlich Hallo sagen zu dürfen.
Ich frage mich, seid ihr eigentlich komplett unterschiedlich oder seid ihr auch super ähnlich in der Mitte, im tiefsten Innersten?
Also ich glaube, wenn man unseren Podcast hört, dann versteht man total oft, dass wir nicht immer derselben Meinung sind. Wir haben durchaus auch mal einen anderen Blickwinkel, was vielleicht auch generationsbedingt ist. Also es ist ja auch ein größerer Altersunterschied da und Anke hat ganz andere Dinge erlebt, als ich erlebt habe. Und was ich so schön finde, ist, dass wir trotzdem immer versuchen, einander mit Respekt zu begegnen und mit Verständnis für die andere Person. Also wir versuchen, dass unser Podcast ein vorurteilsfreier Raum ist und vor allem ein urteilsfreier Raum ist, in dem man bestimmte Themen besprechen kann, auch wenn man mal nicht derselben Meinung ist. Und wir hoffen, dass es dadurch ein Raum ist, der Platz für einen Dialog bietet, an dem sich hoffentlich ganz viele Menschen beteiligen können.
Das finde ich ja gerade sehr wichtig. Man muss ja nicht unbedingt einer Meinung sein, weil gerade unterschiedliche Meinungen, da entsteht ja Reibung, da entsteht Wärme, da entsteht ja was draus. Da kann man sich gegenseitig dran entwickeln.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man so ein Grundverständnis füreinander hat und auch grundsätzlich ähnliche Ansichten von der Welt hat. Weil ich glaube, sonst kann das auch schnell in ein Streitgespräch ausarten. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall, weil wir einfach wissen, okay, die Werte, die Person vertritt, damit kann ich mich selber gut identifizieren, was aber nicht heißt, dass man jede einzelne Meinung gleichwertig definieren muss. Und das macht total Spaß. Also ich genieße das total, mit ihr zu sprechen. Und ich genieße das auch, mit einer Person zu sprechen, die schon so viele tolle, aufregende Dinge erlebt hat und so viel Expertise mit sich bringt. Und freue mich einfach, da auch mal zuhören zu können.
Du hast auch viele aufregende Dinge in deinem Leben schon erlebt. Ja. Unter anderem zum Beispiel auch etwas mit der Sendung mit der Maus gemeinsam gemacht. Ein sehr interessantes Projekt, ein sehr interessanter Film ist daraus entstanden. Da gucken wir uns jetzt mal einen Ausschnitt daraus an, und zwar König und König.
Was für ein wunderschöner Prinz.
Was für ein wunderschöner Prinz.
Schon bald darauf feierten die Prinzen eine prächtige Hochzeit mit einem ausgelassenen Fest. Während die Königin nun endlich Zeit für sich selbst hatte, flogen die Prinzen fortan glücklich und zufrieden als König und König durchs Leben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Ja, und bevor sie sich gefunden hatten, war es halt so, dass die Mama immer gesagt hat zu ihrem Sohn: Mensch, du musst jetzt langsam mal eine Prinzessin finden. Wir suchen dir eine aus Und dann kam nichts. Und dann kam der König. Ne?
Beziehungsweise es kamen ganz viele Prinzessinnen, aber es hat irgendwie nie richtig gefunkt, bis dann der andere Prinz eben kam. Und dann hat es gefunkt und dann gab es Gott sei Dank noch ein Happy End.
Welche Botschaft möchtest du damit senden?
Also das war ein Film für die Sendung mit der Maus. Ich liebe die Sendung mit der Maus und ich bin auch dem WDR und dem ganzen Maus-Team super dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, so eine Lachgeschichte zusammen zu verfilmen. Weil es gibt natürlich ganz viele Märchen und ich liebe Märchen. Ich will auch gar keine alten Märchen oder so kaputt machen. Es ist nur schön, dass man auch mittlerweile Geschichten neu erzählen kann und neue Märchen erzählen kann, in denen man einfach vielleicht ein positives Signal sendet. Ich glaube, gerade für Kinder ist es ganz wichtig, dass sie diskriminierungsfrei aufwachsen und lernen, okay, Menschen führen unterschiedliche Leben, Menschen sind sehr unterschiedlich, nur weil man mal jemandem begegnet, der vielleicht anders lebt, als ich es tue oder als meine Familie es tut, heißt das nicht unbedingt, dass das Ganze verkehrt ist. Und wir hoffen dadurch, dass wir eben positive Impulse senden können, die andere Kinder, vor allem Kinder von queeren Familien oder Kinder, die vielleicht selber merken, dass sie in diese Richtung gehen und sich entwickeln, dass wir hoffen, dass wir denen die ein oder andere diskriminierende Erfahrung ersparen können. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so früh es geht Impulse setzt und Kindern beibringt, hey, es gibt auch andere Lebensformen da draußen und Liebe kann auch im eigenen Geschlecht stattfinden. Das ist übrigens auch ein klassischer Märchenfilm. In dem Film geht es weder um Sex noch um irgendwas anderes.
Es geht nur um Liebe.
Es ist ein sehr kindgerechter Film und ich glaube, dass der Erfolg von dem Film auch für sich spricht. Also es gab sehr viele...
Ich glaube übrigens zu Zeiten von Königinnen und Königen.
Ja.
Wenn man so im Mittelalter guckt, da gab es sicherlich auch schon Schwule. Also, ne? Also es ist, und Lesben, das ist so ganz, ich glaube, es ist ganz normal.
Bestimmt, das gab es auch schon immer. Es gab auch schon Kulturen und Jahrhunderte weit in der Vergangenheit, die damit nicht so diskriminierend umgegangen sind, die das nicht so gehandhabt haben, wie es vielleicht heutzutage einem versucht wird, erzählt zu werden. Und ich glaube eben, dass unser Märchenfilm ganz viel wichtiges Potenzial in sich trägt. Und ich bin so dankbar, dass so viele Eltern den mit ihren Kindern geguckt haben und dass so viele ErzieherInnen den mit ihren Kita-Gruppen geguckt haben. Ich bekomme jeden Tag Nachrichten zugeschickt von Institutionen, die den in der Schule zeigen oder in Kindergärten zeigen. Und es ist ganz toll zu sehen, wie urteilsfrei Kinder darauf reagieren, weil die meisten Menschen, die erwachsen sind, haben dazu ein Urteil und eine große Meinung und es wird viel dazu gedichtet. Aber Kinder sehen dieses Märchen und
ganz neutral, vorurteilsfrei
natürlich. Und nehmen es einfach als das hin, was es ist, eine Liebesgeschichte. Und das ist völlig in Ordnung, dass es auch zwei Männer sind.
Die Begrifflichkeit Homosexualität, die wollen wir jetzt noch ein wenig erweitern. Das sehen Sie jetzt im Film von Petra Werns. Auf dem Kiez hat sie nämlich eine bekannte Drag Queen getroffen.
Sie ist eine der Drag Queens auf der großen Freiheit. Veuve Noire. Ihr Name bedeutet schwarze Witwe. Als Hendrik Schmidt in Wismar geboren, fand sie auf dem Hamburger Kiez ihr Paradiesvogelnest.
Ich beschreibe mich tatsächlich immer gerne als heterosexuelle Frau im Körper eines schwulen Mannes, weil in meinem Kopf bin ich eine heterosexuelle Frau. Ich stehe auf Männer, klar. Und aber mein Körper, den möchte ich behalten. Der bleibt so, wie er ist. Ich mag mich genauso, wie ich bin. Und mein Körper ist ein homosexueller Mann.
Die 40-Jährige lebt und arbeitet seit 11 Jahren auf St. Pauli.
Hier bin ich angekommen. Hier habe ich meine Familie gefunden. Das ist die Olivia-Jones-Familie. Hier sind meine Freunde, meine Schwestern, meine Brüder quasi. Hier kann ich sein, wie ich bin. Hier werde ich nicht angefeindet. Hier werde ich nicht gemobbt oder verprügelt.
Einmal die Woche reist sie quer durch die Republik als Botschafterin der Stiftung Lesen und des Projekts Olivia macht Schule.
An jeder neuen Schule und an jeder neuen Institution, wo wir auch hinkommen, ist es natürlich auch immer so, okay, wie sind die Kids so drauf? Wie reagieren sie halt auch auf mich? Weil teilweise sehen die eine Person wie mich halt auch das erste Mal live.
An der Stadtteilschule Stellingen in Hamburg erzählt sie heute ihre Lebensgeschichte. Ein Plädoyer für Vielfalt und Toleranz.
Mit 14, 15 zeichnete sich bei mir natürlich auch schon relativ schnell ab, okay, ich bin ein bisschen anders als die anderen. Ich bin sehr feminin, war sehr weich und war natürlich dementsprechend auch immer die Schwuchtel vom Dienst gewesen. Bin auf Schulhöfen immer wieder verprügelt worden und war immer wieder diesem homophoben Mobbingverhalten ausgesetzt.
Nach ihrem Coming-out erlebt sie noch mehr Hass und Gewalt, leidet unter Depressionen und denkt darüber nach, sich das Leben zu nehmen.
Über was reden wir hier eigentlich? Ich meine, wenn ich einen anderen Musikgeschmack habe, werde ich auch nicht gleich verprügelt. Wenn ich eine andere Lieblingsfarbe habe, werde ich auch nicht gleich verprügelt. Aber wenn ich anders liebe, das ist dann für viele Menschen ein Grund, mich zu Tode zu prügeln?
Für mich ist es nicht wirklich Arbeit, was ich mache, sondern für mich ist es Leidenschaft, der ich nachgehe. Weil mir wichtig ist, dass die jungen Menschen nicht denselben Scheiß durchmachen müssen, wie ich ihn damals durchmachen musste.
Ihre Botschaft, anders sein, ist selbstverständlich und natürlich.
Ich fand auch sehr gut diesen Workshop, weil ich glaube auch vor allem auf unserer Schule hat das auch nochmal was geholfen, ein bisschen mehr Toleranz hier gebracht.
Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall nochmal weiß, okay, es stehen ganz viele Leute hinter mir, weil ganz viele Leute auch hinter WEF stehen und dadurch denke ich einfach, die Community wächst immer mehr und deswegen werde ich auf jeden Fall mehr Mut mit nach Hause nehmen.
Das ist einfach, das einfach für die Zukunft eine ganz tolle Sicht auch zu haben, dass man einfach so machen soll. Und dann wird das schon was.
Unsere Gesellschaft ist bunt geworden. Heute hat WEF viele Fans. Trotzdem wird sie immer wieder mit feindlichem Verhalten konfrontiert.
Oh mein Gott, mein Riesenapplaus.
Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich groß geworden bin, würde ich da zum Beispiel auch nie auf die Idee kommen, wieder zurückzuziehen, weil ich unwahrscheinlich viel Angst hätte, dort mein Leben zu leben. Ich würde es gerne, weil ich liebe das Landleben und ich liebe Mecklenburg-Vorpommern. Aber das würde ich mich tatsächlich nie trauen, noch nicht.
Bis dahin wird WEF Noir nachts auf dem Kiez feiern und sich tagsüber mit ihrer Aufklärungsarbeit querstellen.
Ja, sind schon ein paar interessante Themen gerade angesprochen worden. Wie sehr hast du in deiner Jugend auch diese Offenheit vermisst?
Also ich habe gestern auf Instagram tatsächlich so ein Podcast bzw. Post gesehen von Galeria Arschgeweih. Mhm. Das ist so eine Meme-Seite auf Instagram und die fassen gerne so Popkultur aus den 2000ern zusammen oder weisen darauf hin. Und die haben gestern einen Post gemacht zum Thema Schwulsein in den 2000ern, wenn man da Medien konsumiert hat. Und es war erschreckend zu sehen, mit was für Sendungen man da konfrontiert wurde, worüber Menschen gelacht haben, wie Humor definiert wurde. Und das ist natürlich eine Zeit, in der ich groß geworden bin. Und wenn man in den Medien sieht, okay, es ist total in Ordnung, sich über Schwule lustig zu machen oder bestimmte Begrifflichkeiten zu verwenden und Homophobie ist salonfähig, dann überträgt sich das natürlich auch auf die Gesellschaft. Und Menschen denken, es ist völlig in Ordnung, im echten Leben auch mit Menschen so umzugehen. Und das war natürlich in meiner Kindheit und Jugend eine große Herausforderung.
Du hast deswegen auch ein eigenes Kinderbuch geschrieben, mhm. Raffi und sein pinkes Tutu.
Genau.
Jetzt hast du ein neues Buch herausgegeben, Raffi und Juli. Das beschäftigt sich mit einer Integrationsthematik. Ja. Wie ist das die Idee dafür entstanden?
Also ich bin ja Botschafter für UNICEF und da kriegt man immer so ein Coaching, wie es aktuell für Kinder auf der Welt aussieht. Und wir hatten Ende letzten Jahres, glaube ich, so viele Kinder auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich eine große Umstellung für alle Kinder. Für die Kinder, die neu in ein anderes Land kommen, aber auch für die Kinder, die in die Kita gehen und auf einmal mit ganz vielen Kindern zu tun haben, deren Sprache sie nicht sprechen. Und das hat mich so ein bisschen an die Geschichte meiner Eltern erinnert oder meiner Mutter, als sie nach Deutschland gekommen ist und noch kein Deutsch sprechen konnte. Und deshalb wollte ich einfach ein bisschen Kinderliteratur anbieten, die Kinder auf die Situation vorbereitet und ihnen hilft, empathisch in solchen Situationen zu bleiben, die ihnen hilft, füreinander da zu sein und die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist heutzutage ganz wichtig, dass man Kindern auch was mit auf den Weg gibt, weil wir Erwachsene diskutieren permanent über solche Themen, aber am Ende des Tages werden Kinder einfach vor die Entscheidungen gesetzt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man denen auch unter die Arme greift und ihnen sagt, hey, wenn du auf einmal mit ganz vielen Kindern zu tun hast, die nicht dieselbe Sprache sprechen, vielleicht könnt ihr euch auf eine andere Art und Weise verständigen, versucht Verständnis füreinander zu haben. Das ist sehr wichtig.
Ich finde ja, Integration funktioniert niemals nur in eine Richtung, sondern muss immer in beiden Richtungen passieren, also ein Geben und ein Nehmen. Wäre denn, wo du es gerade mit dem Thema Sprache angesprochen hast, wäre es nicht auch denn vielleicht noch pfiffig, dass noch zusätzlich, jetzt mal in der nächsten Auflage, das auch in einer anderen Sprache anzubieten möglicherweise, dass eben Menschen, Kinder, die zu uns kommen, das auch lesen können.
Ja, bestimmt. Also ich meine, das Buch ist für Kinder, an Kinder gerichtet, die wahrscheinlich noch gar nicht lesen können. Also
zum Vorlesen. Ja, für die Eltern wäre es ja noch besser.
Man ist so ein bisschen darauf angewiesen, dass Eltern oder die ErzieherInnen das dann quasi auch in einer anderen Sprache vielleicht übersetzen, während sie es vorlesen. Aber es gibt auf jeden Fall einen interessanten Dialog und es hilft Kindern, vielleicht ein bisschen mit der aktuellen Situation zu connecten. Und ich finde es immer besonders hilfreich, wenn Themen, die einem vielleicht nur in den Nachrichten oder im Fernsehen begegnen, wenn man die auch im echten Leben mit Menschen besprechen kann. Und deswegen wollte ich einfach so eine Art von Buch machen, die das Ganze ein bisschen begleitet.
Kann man eigentlich sagen, wenn ich mir so deine Karriere so anschaue, Buch geschrieben, in Fernsehshows, Schauspielrollen, dass du alles was du jetzt machst, dir vorher schon vorgestellt hast, deine Wünsche, deinen Weg visualisiert hast?
Ich glaube, dass ich immer schon jemand war, der gerne vorbereitet war und Pläne gemacht hat. Ich bin super dankbar für die Position, die ich in den Medien habe. Und ich, also als schwuler Junge vom Land, wird einem da nichts geschenkt. Man muss sich da schon genau bewusst sein, was man möchte und wohin man da möchte und versuchen, einfach Projekte auszuwählen, die zu einem passen. Ich war immer jemand, der schon im Teenie-Zimmer oder im Kinderzimmer davon geträumt hat, das Leben zu führen, das ich heute führen darf. Und deshalb glaube ich schon, dass Visualisieren auf jeden Fall geholfen hat, um zu wissen, wo man hin möchte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du dir das auch so vorgestellt hast, dass du mal als Elefantenpfleger im Traumschiff einen Auftritt haben wirst.
Vielleicht als Elefantenpfleger nicht, aber vom Traumschiff habe ich auf jeden Fall geträumt.
So, vom Traumschiff hat er schon geträumt. Ostersonntag ist das Traumschiff, eben mit Ricardo gemeinsam mit den anderen Beteiligten, logischerweise im ZDF. Schauen wir mal ganz kurz rein.
Wir machen noch einmal im Jahr dieses Charity-Event und da gibt es leider ein Problem.
Was ist denn?
Ein Bus mit den Teilnehmern hatte eine Panne und wenn wir jetzt nicht genügend Leute sind, dann fällt das Ganze leider ins Wasser.
Was für ein Event ist das?
Touristen fragen ja immer, wie pflückt man Kokosnüsse, wie funktioniert das mit der Reisernte, wie gewinnt man Kautschuk und wir nutzen das halt, um Geld zu sammeln für die Elefanten. Und dieses Jahr werden die Kokosnüsse dran.
Heißt das, Touristen klettern für den guten Zweck auf die Palme oder wie?
Nein, zwei Mannschaften treten gegeneinander an und der Park bekommt Eintritt und Spenden. Benjamin und ich haben damals sogar selber mitgemacht.
Das ist also so eine Art Challenge.
Ja, aber was für eine Challenge? Die Mannschaften müssen echt alles geben.
Wir könnten noch einspringen. Ein Captain, Staff-Captain, Melly und ich. Also, wenn das kein Grund für eine Spende ist.
Dafür brauchen wir da sicher Spezialkenntnisse.
Naja, man sammelt Kokosnüsse und wer am Ende die meisten hat, hat gewonnen.
Ja, das dürfte kein Problem sein. Also, wenn es nur das ist.
Ich weiß gar nicht, ob es dein erster Auftritt im Fernsehen überhaupt ist. Aber Ostersonntag kann man sich das Ganze dann im ZDF noch mal anschauen. Mit Zopf.
Ich habe mal einen Notarzt bei Notruf Hafenkante gespielt, der hatte auch einen Zopf.
So, aber Zopf hat auch Vorteile.
Ja, also wenn man das wie ich in Thailand trägt, wo wir gedreht haben, dann war es auf jeden Fall praktisch. Ich habe noch nie so wenig Zeit in der Maske verbracht. Ich glaube, nach 5 Minuten war ich fertig und drehfertig. Das war auf jeden Fall eine angenehme Abwechslung.
Ist tatsächlich so, dass du immer jemanden dabei hast, wegen der Haare. Weil natürlich, wenn du überall in verschiedenen Städten auftrittst, jeder plötzlich fummelt an den Haaren rum.
Ja,
das ist also schwer, ne?
Ich meine, man hat natürlich, jeder Mensch, der im Fernsehen ist, wird ja geschminkt. Du bist ja auch geschminkt und hast jemanden da, der sich um dein Aussehen kümmert. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man versucht, eine bestimmte Optik zu repräsentieren, mit der man sich wohlfühlt und souverän fühlt. Aber es war auch toll, in eine andere Rolle zu schlüpfen und einen Charakter zu verkörpern, der so ein ganz anderes Leben führt als ich, weil ich habe natürlich nicht so viel gemeinsam mit einem Tierarzt, der in Thailand sich um Elefanten kümmert, aber es hat so viel Spaß gemacht, diesen Dreh zu haben und vor allem, wie man darauf vorbereitet wird. Also wenn man mit Elefanten dreht, wir haben in so einer Elefanten-Rescue-Station gedreht, wo es den Tieren sehr gut geht und sie quasi gerettet werden. Und damit man so eine Bindung zu denen aufbauen kann und sich während dem Dreh ganz souverän zwischen denen bewegen kann, dann habe ich am Anfang so Bananen bekommen, die ich denen überreichen sollte und während ich die denen gegeben habe, sollte ich in deren Rüssel pusten, damit die sich deinen Geruch merken und wissen, du bist ein anständiger Kerl, der ihnen nur was Gutes will und sie füttert. Und dann haben die Banane genommen, gegessen und dann haben die mich den ganzen Dreh über entspannt neben sich stehen lassen. Und ab und zu, wenn sie dann ein bisschen ungeduldig geworden sind, haben sie einen so richtig mit dem Rüssel gehauen.
Gib mal noch eine Banane. Ostersonntag, Traumschiff mit Ricardo. Einer, der früher auch Träume verkauft hat als Reiseunternehmer, der ist seit einigen Jahren weltweit unterwegs, um seinen Traum von mehr Bildung in die Welt hineinzutragen. André Hilmer.
Rainer Meutsch und seine Vision Bildung in Entwicklungsländer bringen. Auf der internationalen Reisemesse in Berlin knüpft er Kontakte, trifft Freunde aus aller Welt. Jahrzehnte war Meutsch ein erfolgreicher Reiseunternehmer, verkaufte dann sein Unternehmen, um Schulen zu bauen.
Nur über Bildung kannst du ein Land auch und die Lebenssituation der Menschen dort verbessern. Ja, und dann ist mein Traum entstanden. Ich kam nach Hause und habe gesagt, das möchte ich tun. Geld sammeln für 5 Schulen im Jahr bauen zu können. Ich werde wohl so viele Kontakte haben.
2010 fliegt Meutsch nach seinem Pilotenschein einmal um die Welt. Stürzt beinahe ab, besteht in 77 Ländern viele Abenteuer und Er erlebt auch Armut.
Das wollte ich mit meinen Augen. Das sehen. Deshalb habe ich den Pilotenschein gemacht. Leidenschaftlich fliegen. Und ich bin dankbar, dass ich mir das erlauben konnte.
Seine Vision, Meutsch will das Leid von Kindern lindern, Bildung schaffen. Fly and Help nennt der Fliegende Engel seine Organisation.
Wir haben viele Kleinspende, dass wir so um die 50.000 Euro zusammen haben. Dann fangen wir an zu bauen.
Inzwischen hat Meutsch in 57 Ländern Schulen gebaut, über 800 weltweit mit 200.000 Kindern. Überall das Ziel, die Situation direkt vor Ort zu verbessern.
Oftmals müssen die Kinder 5, 7, 8 Kilometer zu Fuß gehen. Da gehen die 2 Stunden morgens und 2 Stunden nachmittags, weil das Dorf, die Kommune keine Schule hat. Ja, und dann, wenn mehr wie 200 Kinder dann da sind, bauen wir eine Schule dort in dieser Kommune. Der Antrag wird gestellt bei der Regierung. Wir haben immer eine Hilfsorganisation in dem Land, die deutsche Strukturen hat.
Gerade wurde die 100. Schule allein in Ruanda in Afrika eingeweiht. Wichtig ist ihm die enge Zusammenarbeit mit der Region, die die Lehrer bezahlt. Spenden kommen immer ohne Abzüge aus Deutschland. Über die Jahre entstanden von Nepal über Vietnam, von Namibia bis Ruanda Schulen, bewusst meist in abgelegenen Regionen. Überall, wo Bedarf ist. Der Dank, das sind auch ganz persönliche Glücksmomente.
Da kommt da ein Mädchen aus Hunderten von kleinen Kindern auf mich zu und sagt, thank you, sir, now we can talk together. I speak your language. Sie wollte sich bedanken, dass jetzt meine Sprache Englisch sprechen kann, weil das wird gelehrt.
Früher Tourismus, jetzt Bildung. Dem Selfmade-Entwicklungshelfer ist es wichtig, unabhängig von Hautfarbe und Religion zu helfen. Und wenn wieder irgendwo auf der Welt ein Schulprojekt fertig ist, übergibt er die Verantwortung ganz bewusst den Einheimischen.
Das ist dann denen. Nicht mehr von Fly and Help. Denen gehört die Schule. Aber der Staat muss die Lehrer finanzieren. Und das müssen die uns garantieren auf eine Generation.
Seine Schulen sollen auch in schwierigen Regionen unbedingt nachhaltig sein. Auf Dauer angelegt, verantwortlich gebaut und auch von der Kommune mitgetragen. Nur dann sieht Rainer Meutsch seine Mission erfüllt.
Ein gebildeter Mensch. Er folgt nicht einfach irgendwelchen Despoten oder Diktatoren. Ein gebildeter Mensch bildet sich seine eigene Meinung und kann ein selbstbestimmtes und nicht fremdbestimmtes Leben leben.
Aktuell sind 90 neue Schulen rund um den Erdball im Bau. Die 1000. Schule soll nächstes Jahr auf Madagaskar eröffnet werden.
Bildung kann so viel bewirken. Klasse Mann, der Rainer Meutsch. So, man hört es schon.
Ich liebe die Geräuschkulisse. Es ist sehr authentisch.
Das ist ja, wenn du denkst, mitten auf dem Land auf Mallorca, es ist Ruhe, dann hörst du nachts, wenn du schlafen willst, dieses Klingelinge, Klingeling von den Ziegen und Schafen.
Ja. Und die da hört man auch in den frühen Morgenstunden.
Ja. Hühner, Hähne. Wie bist du überhaupt auf Mallorca gelandet?
Also ich bin ja Italiener, deswegen wäre es eigentlich naheliegend gewesen, dass ich in Italien so eine Art zweites Zuhause finde. Aber es ist sehr schwer angebunden und Mallorca ist tatsächlich sehr gut angebunden. Also man kommt immer wieder in jede europäische Stadt, sogar weltweit. Mein Partner kommt aus New York, es gibt Direktflüge nach New York, was auch wertvoll ist. Und ich habe mich einfach in die Insel verliebt. Also ich habe noch gar nicht so eine lange Beziehung mit New Yorker, aber mit New Yorker.
Mallorca?
Mallorca. Und Freunde von mir sind da hingezogen und dadurch habe ich ein bisschen mehr Zeit dort verbracht und habe gemerkt, wow, das ist wirklich ein Ort, der mich total inspiriert, der mich beruhigt. Und ich finde, wenn man sich das so anguckt, so von dieser Natur umgeben zu sein, das ist einfach ein sehr wertvolles Gefühl, für das ich sehr dankbar bin.
Das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen so der Art Blick aus eurem Häuschen heraus, mit Garten, nichts Luxuriöses. Sondern mehr so ursprünglich einfach.
Wir haben auch sehr viel Natur um uns herum. Wir haben sehr viele Olivenbäume, wie hier auch. Wir haben zwar keine Hühner, aber kann ja noch kommen.
Die Nachbarschaft hat Hühner.
Die haben viele Hühner.
Und die kommen auch mal rüber. So. Wäre das, du hast es eben gerade angesprochen, wäre das ohne Steven, deinen Verlobten, überhaupt möglich gewesen umzusetzen?
Also ich bin schon sehr froh, dass er da ist und sich auch viel mit mir um dieses Zuhause kümmert, weil ich bin jetzt zum Beispiel nicht so handwerklich begabt. Und die erste Lektion, die ich gelernt habe, als ich mir ein Zuhause auf Mallorca gesucht habe, war, wer ein Zuhause hat, der wird immer wieder an seinem Zuhause arbeiten müssen, weil wenn man mit der einen Ecke fertig ist, dann fängt es da auf der anderen Seite an zu bröckeln, dann muss man da was machen und da was machen. Also man ist wirklich permanent am Machen, aber man macht es auch gerne, weil es natürlich dein eigenes Zuhause ist und es fühlt sich auch schön an, das Ganze zu renovieren und auf Vordermann zu bringen, das macht Spaß.
Es sind ja nicht nur leere Worte, die du hier gerade beschreibst. Es gibt ja auch Beweisfotos von dir bei der Garten.
Ja,
das wollen wir mal zeigen hier.
Aloe Vera Pflanzen habe ich gepflanzt.
Guck mal hier, Gummistiefel und Badehose.
Das geht auf Mallorca, weil es war warm genug, um in der Badehose zu arbeiten. Und ich habe gerade erschreckenderweise festgestellt, wie blass ich bin. Als ich in dieser Kulisse Platz genommen habe, habe ich mir gedacht, boah, ich sehe gar nicht aus, als würde ich auf Mallorca wohnen. Vielleicht muss ich öfters in Badehose gärtnern.
Ja, ist das jetzt auch endlich mal Mallorca für dich so ein Bereich, wo du sagen kannst, hier kann ich auch tatsächlich privat sein? Also hier bin ich mal weg aus Job, weg aus Verpflichtungen. Hier gönne ich mir mal mehr Privatleben?
Ja, schon, weil ich bin wie so ein Zug. Also ich mache wirklich sehr viele Sachen. Und auch wenn ich quasi in Deutschland bin und zu Hause in Berlin bin, ich bin wie so ein Zug, der immer auf 180 ist. Und wenn ich dann auf einmal Pause machen muss, kann ich das nicht. Also ich kann sehr schwer zur Ruhe kommen. Und auf Mallorca kann ich diese ganze Energie, die ich bei der Arbeit habe, einfach in was anderes umwandeln. Wie zum Beispiel am Haus arbeiten oder im Garten irgendwas machen. Also da bin ich nicht gezwungen, einfach auf Knopfdruck zu entspannen, sondern die Entspannung kommt, indem ich einfach was tue, was mich auf andere Gedanken bringt. Und ich genieße das sehr da.
Wir können mal die Probe aufs Exempel machen, ob du dir auch so einige Pflanzen schon erklären kannst.
Also, was das für Pflanzen sind?
Ja, was das hier teilweise für Pflanzen sind.
Also das hier ist auf jeden Fall ein Zitronenbaum.
Hinter dir, was siehst du da hinter dir?
Das ist Oleander, würde ich
sagen.
Ja,
richtig.
Hinter dir ist eine Agave. Das ist eine Agave.
Richtig, und hier?
Und das hier könnte ein Olivenbaum sein.
Also.
Ist das richtig?
Ja, aber hervorragend.
Ja, sehr gut.
Hervorragend.
So. Hättest du es auch gewusst?
Nein. Ich bin pflanzlich, kochmäßig und so weiter, bin ich immer ganz, ganz schwierig. Aber ich hätte es vielleicht geahnt.
Also wir haben auch einen Zitronenbaum. Und tatsächlich ist so ein Zitronenbaum was wirklich Tolles. Weil wenn man dann seine eigenen Früchte und so essen kann, das ist echt ein tolles Gefühl. Man fühlt sich auf einmal wie so ein, als wäre man, weiß ich nicht, im 17. Jahrhundert und hat das Gefühl, wow, ich versorge mich selbst, weil ich eine Zitrone geerntet habe.
Du und Steven, ihr seid verlobt. Wollt ihr auf Mallorca heiraten?
Ja, wir wollen auf Mallorca heiraten. Also ich glaube, dass das der Ort ist, wo wir beide sehr glücklich sind. Und deswegen wollen wir diese Energie auch in den Start unserer Ehe mitnehmen.
Wird das so eine Party in eurem Haus oder wollt ihr denn so irgendwie am Strand lieber?
Das wissen wir noch gar nicht so genau. Aber ich muss auch sagen, so, ich weiß, viele Menschen, gerade die in der Öffentlichkeit stehen, lieben das ja auch, eine Hochzeit so ganz groß zu zelebrieren. Bei uns ist das schon so, dass das eher was Familiäres ist und so die Beziehung und die Liebe zwischen zwei Menschen feiern soll. Deswegen wird das, glaube ich, eher was Persönliches und vielleicht werde ich das ein oder andere Bild mit den Menschen teilen. Aber sonst habe ich schon das Gefühl, dass es eher was ist, was so für Friends and Family gedacht ist.
Ja, da kann man sich auch besser wirklich um die Gäste kümmern. Wenn es zu viele sind, dann ist das immer nur so.
Was ist denn deiner Meinung nach eine gute Gästeanzahl?
Eine gute Gästeanzahl, das glorreiche Dutzend.
12?
Ja.
Nur 12 Leute?
Ja, reicht doch.
Das wird ein bisschen schwierig.
Aber sie müssen alle tanzfreudig sein.
So, ja.
Ja, das kenne ich, das wird schwierig. Also es ist aber, wenn man sich reduziert, oh mein Gott, also das ist ein Thema, da stecke ich sonst auch noch drin. Oh, bitte auf. So, deswegen ganz schnell ein Themenwechsel. Fußball und schwul sein. Passt das? Warum nicht? Muss die Gegenfrage lauten. Wie selbstverständlich das sein kann, zeigt Ihnen Philipp Eggers.
Elmenhorst, Kreisliga und er ist der Chef. Kompromisslos in der Innenverteidigung, akzeptiert in der Mannschaft, ein Führungsspieler. Mit 16 hat René Lugard angefangen, Fußball zu spielen, in Hochhausen in Baden-Württemberg. Dicker, unsere Zeit kommt, shit, ich dreh am Rad. Ich komme ein paar Jungs, die haben mich eingepackt. Doch René ist schwul. Nach seinem Outing mobbten ihn seine damaligen Mitspieler in Süddeutschland.
Es ging dann halt so weit, dass ich alleine mit meinem Trainer in der Dusche stand. So, und die Jungs teilweise auch ausgezogen in der Kabine gewartet haben, bis ich halt fertig bin und sind dann duschen gegangen.
Ausgrenzung und Beleidigungen. Nach anderthalb Jahren hat er es nicht mehr ausgehalten und den Verein verlassen.
Nach meinem Outing war ich halt so euphorisch und gesagt, cool und alles toll und so. Und dann passiert diese Situation. Und dann fragt man sich natürlich so, was mache ich jetzt? Man lebt schon viel, viel zurückgezogener. Also es ist jetzt wirklich, also das war 5 Schritte zurück, würde ich sagen, nach dem, was da so passiert ist. Ich habe da ja auch eine Jugendmannschaft trainiert, die durfte ich dann auch nicht mehr trainieren.
Durftest du nicht?
Nein, durfte ich nicht mehr.
Vor gut 10 Jahren machte Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger öffentlich, dass er schwul ist. Ihm, so hofften schwul-lesbische Fußballinitiativen, könnten weitere Profis folgen, die den Mut aufbringen, über die eigene Homosexualität zu sprechen. Doch bis heute fehlt im Fußball die Akzeptanz. Alle 2 Jahre wird bei Welt- und Europameisterschaften über Regenbogenflaggen diskutiert. Dabei bräuchten viele schwule Amateurfußballer ein Signal, sagt Alexander von Beimer. Er engagiert sich im queeren Sportverband Startschuss in Hamburg. Fälle wie den von René Lugert gäbe es im Breitensport auch heute noch regelmäßig. Im Mai ist bundesweit ein Outing schwuler Profis geplant. Das könnte auch vielen schwulen Amateurfußballern helfen.
Na, es wird nicht alle Probleme lösen, aber wir brauchen, dass mehr darüber geredet wird. Und diese Normalität kriegen wir dann auch nur, wenn es auch Vorbilder gibt, die diese Normalität dann irgendwann leben.
Wenn sich ein Profifußballer outet und sagt so, hey, ich bin schwul und ist ein geiler Fußballer, was auch immer, ist das natürlich einfacher für den Kleinen, weil der dann auch sagen kann so, hey, der ist doch auch schwul, so, wieso kann ich das nicht sein und wieso werde ich nicht so akzeptiert, wie der in der Mannschaft akzeptiert wird.
Nach seinem Umzug nach Hamburg merkt er, in Elmenhorst wird er akzeptiert und fußballerisch geschätzt für männliche Tugenden wie Zweikampfhärte und Laufstärke.
Das ist ja kein anderer Mensch als vorher, wenn er sich outet. Ne, der ist nachher genauso wie vorher. Jetzt wissen alle, dass er dann auf Männer steht. Aber dann soll er das eben so machen. Ne?
Das war noch nie ein Thema bei uns. Ich bin jetzt seit 4 oder 5 Jahren in der Mannschaft. Hab zum Anfang auch nicht gewusst, dass das schwul ist.
Alle zusammen im Pool, alle zusammen in der Sauna. Das läuft einfach so nur ganz normal weiter. Da wird jetzt kein Unterschied gemacht. Oder da versteckt sich dann einer oder so. Ist alles easy.
Sehr froh tatsächlich, weil es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht hier mit den Jungs, ob das jetzt beim Training ist oder beim Spiel, davor, danach. Wir haben viel, viel Gaudi und reden viel, quatschen viel, machen viel Quatsch und es ist wirklich ein geiles Team.
Mit Klischees und Vorurteilen kann René Lugert heute gut umgehen, weil er den Rückhalt seiner Freunde und Familie, aber auch den seiner Mannschaft hat.
Super.
Es kann doch einfach so normal sein. Ricardo, ich habe dich neulich gesehen. Beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Mhm. Wir haben hier noch ein älteres Foto, das war das Jahr davor. Du bist ja davor, warst du auch schon in der Jury, möchte ich fast sagen, oder beziehungsweise im Unterhaltungsboard während der Sendung.
Da wussten wir noch gar nicht, dass wir das Traumschiff drehen, Florian und ich.
Siehste? Das war aber eben, das ist ja auch noch über ein Jahr her. Ja. Dieses Jahr war Mary Rose auch noch mit dabei. Und da hast du etwas ganz Interessantes gesagt. Und ich finde, darüber sollten wir uns noch mal kurz unterhalten. Und zwar, was sagst du, welchen Ursprung hat denn eigentlich auch dieser Eurovision Song Contest Gedanke in Deutschland?
Also ich glaube, dass man, dass es eine Competition ist oder ein Wettbewerb ist, der trotzdem auf eine sehr friedliche Art und Weise stattfindet. Und was ich ganz schön finde, ist, man freut sich einfach auch für die anderen. Also zum Beispiel gerade, wenn man über den Vorentscheid spricht, nicht nur den Eurovision Song Contest selber, da wird auch für die anderen geklatscht, da wird auch für die anderen mitgefiebert und mitgejubelt. Und ich war selber schon dann auch beim ESC vor Ort. Und was ich so schön finde, ist, am Schluss gewinnt natürlich nur ein Act oder nur eine Person, aber trotzdem liegen am Ende des Abends alle irgendwie in ausgelassener Stimmung, sich in den Armen und feiern. Und ich finde, davon kann man so viel lernen. Dass man
was ich aber meinte, dass du gesagt hast, Mensch, wir kommen früher beim wie ist Grand Prix Eurovision de la Chanson, da wurde ja früher auch noch Deutsch gesungen, da wurde ja immer in der Landessprache gesungen. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt. Und Schlager ist ja eigentlich, wie Marie Reim da gesungen hat, ist ja an sich auch so etwas, was dazugehört.
Ja, das hat mir eigentlich Björn von ABBA erklärt. Der hat mir das mal erzählt, dass er meinte, wenn er einen Tipp abgeben sollte, dann findet er, okay, Deutschland verbindet man mit Schlager, die Deutschen mögen Schlager und hat sich auch in der Vergangenheit oft sehr gut ausgezahlt beim ESC und deswegen sollte man bei dem bleiben, was man kann, nämlich dem Thema Schlager. Und Björn von ABBA, wer wäre ich, dem zu widersprechen?
Ich danke dir, dass du unser Gast warst.
Ja, sehr
ganz
gerne.
Ganz herzlich. War schön Carlo hier. Simonetti.
Sehr gerne.
Und morgen geht es um die 12 Gesetze der Dummheit. Neurowissenschaftler Henning Beck kennt nämlich unsere Denkfehler. Also seien Sie schlau und schalten Sie auch morgen Abend wieder ein. 18.45 Uhr sind wir da. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland und das mit den Elefanten und Ricardo.
Ostersonntag.
ZDF. Tschüss und schönen Abend.